Energiegeladen.
Herzlich willkommen zur Sendereihe des Energiebezirk Freistadt. Wir beschäftigen uns mit den Themen Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung, nachhaltiger Mobilität und erneuerbare Energie. Mein Name ist Michael Dandler. Das heutige Thema umfasst die Freiflächenstrategie und zu Gast ist Norbert Miesenberger, Geschäftsführer des Energiebezirk Freistadt. Hallo Norbert.
Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Ja, wir reden heute über die Photovoltaik-Freiflächenstrategie und meine erste Frage dazu wäre gleich, wie kam es dazu, dass der EBF eine Photovoltaik-Freiflächenstrategie ausarbeitet?
Ja, es ist ja nicht so, dass sich sofort der EBF mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, sondern vor circa 1,5 Jahren war das in der Region so, dass es viele Investoren, nationale und internationale, gab, die an Grundstückseigentümer herangetreten sind, an Landwirte, an die Gemeinden, mit dem Ziel, größere Flächen zu pachten, wo dann die Gemeinden, Bürgermeister nicht genau wussten, wie sie mit dieser Thematik umgehen sollten. In einigen Gemeinden ist es um 10, 20, 50 bis zu 100 Hektar gegangen. Und das war natürlich keine einfache Angelegenheit für die Gemeinden. Und es hat dann intensive Diskussionen im Vorstand des Energiebezirks Freistadt gegeben, der ja ein Zusammenschluss der Gemeinden, also ein freiwilliger Gemeindeverein ist, wo dieses Thema intensiv diskutiert wurde. Und da hat man sich dann entschieden, sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen. Aber es war so, auch auf LIDER-Ebene, in den LIDER-Regionen wurde dieses Thema diskutiert. Und die beiden LIDER-Regionen, Mühlviertler Kernland und die Mühlviertler Alm, haben dann den Energiebezirk beauftragt, eine Strategie für die Region zu erstellen, um seriös und faktenbasiert an das Thema heranzugehen.
Und welche Zielsetzungen wurden zu Beginn der Strategieerstellung definiert?
Ja, die Zielsetzung, also eine oberste Zielsetzung war die, einmal eine einheitliche kommunale Vorgangsweise für alle Gemeinden zu schaffen, um sich nicht auseinander dividieren zu lassen, sondern damit einer Stimme zu sprechen. Und in Summe ist es darum gegangen, wirklich Planungsinstrumente und Entscheidungsgrundlagen für die Gemeinden zu entwickeln, um eine seriöse Umsetzung zu gewährleisten. Was aber ganz wichtig war, zu diesem Zeitpunkt hat es ja eine extreme Volatilität an den Energiemärkten gegeben. Das ist damit zusammengehangen, dass ja der Ukraine-Krieg natürlich zu Verwerfungen bei den Strommärkten geführt hat, dass es aufgrund der Dürre in Frankreich zu Abschaltungen von Atomkraftwerken gekommen ist, also weil die Wasserführung gering war und die Energiepreise haben ja verrückt gespielt. Und das haben die Gemeinden, aber auch der Konsument wirklich im Geldbörsel gespürt. Da wurden kurzfristig Energiepreise pro Kilowattstunde von 50 Cent bis zu 1 Euro verlangt und das ist ja unleistbar. Und das Ziel mit dieser Strategie war es, eine Beruhigung zusammenzubringen, etwas mehr Energieversorgungssicherheit, etwas mehr an Unabhängigkeit und etwas mehr an Leistbarkeit gewährleisten zu können. Es geht nicht darum, von den Energiemärkten sich abzuschotten, aber das Heft etwas mehr in die Hand zu nehmen, wirklich eine Selbstermächtigung der Region zu schaffen. Und was ganz entscheidend war bei all diesen Modellen, bei diesen Fragestellungen, wer erstens brauchen wir diese Anlagen und wenn wir sie brauchen, wer soll sie betreiben? Und das ist sehr, sehr entscheidend und das war den Gemeindevertretern von Anfang an sehr wichtig, dass es Teilhabemöglichkeiten für die Bürger geben muss. Die Akzeptanz solcher Anlagen hängt davon ab, wer sie betreibt, ob die Region, die Bürger davon partizipieren können. Und darum ist es ganz wichtig, Teilhabemöglichkeiten bei den Projekten zu schaffen. Darum war die größte Prämisse einfach wirklich zu schauen, was es geht an regionale Wertschöpfung in der Region zu bekommen beziehungsweise in der Region zu halten.
Wer war allein in dem Entwicklungsprozess eingebunden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie mir hier stellen, weil es ja wichtig ist, wie ich schon vorhin erwähnt habe, Akzeptanz für dieses Thema zu bekommen. Und wenn man sich das Genehmigungsverfahren derartiger Anlagen ansieht, dann weiß man ja, dass eine Vielzahl von Organisationen mit zu entscheiden hat. Und eine der ersten Aufgaben im Prozess war es, wirklich all diese Player aus der Region von Landesseite aber auch Experten beizuziehen. Wenn ich da etwas ins Detail gehen kann, speziell aus der Region, ist es so, dass ja im Energiebezirk alle Parteien vertreten sind. Es war ganz wichtig, dass bei dieser Geschichte, dass es sich um eine überparteiliche Maßnahme handelt, sozusagen da keine Partei voranschreitet. Die Liederregionen natürlich als Auftraggeber, und ganz wichtig war es auch, dass von Anfang an die Sozialpartner in diese Thematik eingebunden waren. Das heißt, wir haben mit der Wirtschaftskammer, mit der Arbeiterkammer, mit der Landwirtschaftskammer sofort Kontakt aufgenommen, weil es ja um Flächen von Landwirten geht, weil es ja um Wertschöpfung geht, weil es ja um unternehmerische Tätigkeiten geht, aber auch um die soziale Akzeptanz. Also darum war es wichtig, die Sozialpartner mit einzubinden. Als nächstes ganz wichtig in der Einbindung waren die in der Region aktiven Netzbetreiber. Das ist in unserem Fall die Linznetz GmbH, die in großen Teil der Region für den Netzausbau oder für die Infrastruktur verantwortlich zeichnet, und im Bereich Mühlviertler Alm Ebner Strom. Beide Netzbetreiber wurden intensiv in den Prozess eingeladen, eingebunden. Und darüber hinaus war es auch noch wichtig, zum Beispiel mit der Jägerschaft zu kooperieren, weil natürlich diese Flächen auch eine Auswirkung auf die Bewirtschaftung der Jagd haben. Das heißt, der Bezirksjägermeister war bei einigen dieser Treffen dabei und wurde dazu immer eingeladen. Das war der Bereich der regionalen Einbindung, so wie das erfolgt ist. Von Landesseite, auch da wurde mit den verschiedensten Stellen Kontakt aufgenommen, war von Beginn an die Umweltanwaltschaft mit im Boot, war das überörtliche Planungsorgan mit im Boot und zum Teil bei diesen Terminen auch dabei, und das energiewirtschaftliche Planungsorgan, also der Raumplan und das energiewirtschaftliche Planungsorgan waren neben der Umweltanwaltschaft intensiv in den Prozess eingebunden. Und ferner war es der Region sehr, sehr wichtig, wirklich mit Profis zusammenzuarbeiten. Und es ist gelungen, Professor Stöglener, der ja auf der BOKO der Leiter des Raumordnungsinstitutes ist, mit seiner Expertise für diese Strategie zu gewinnen, und auch Diplom-Ingenieur Hubert Fechner, der international im Photovoltaikbereich tätig ist. Er ist ja der Obmann der Technologieplattform Photovoltaik Österreich und auch der stellvertretende Präsident des europäischen Netzwerkes. Diese beiden Herren waren bei den vielen Strategiesitzungen dabei, bei Veranstaltungen, wo wir die Zwischenergebnisse präsentiert haben. Aber auch haben wir mit einem Rechtsanwalt zusammengearbeitet, weil es ja darum geht, was ist rechtlich möglich, was nicht, wie schaut es mit der Ausarbeitung von Verträgen aus. Und da haben wir mit dem Herrn Josef Unterweger von der Kanzlei Unterweger zusammengearbeitet. Das waren sozusagen das Netzwerk, mit denen wir da ständig in Austausch gestanden sind.
Wie ist der Prozess abgelaufen?
Wie der Prozess abgelaufen ist, natürlich ist es so, dass man, wenn man so ein großes Projekt angeht, dass man von Beginn an einen Plan erstellt, wobei man dazu sagen muss, nicht jeden Schritt bei so einem großen Projekt oder bei so einem Prozess, wo so viele Menschen eingebunden sind, wo es doch um eine sehr substanzielle Geschichte geht, nicht jeder Schritt ist von Anfang an planbar. Aber geplant war, und das wurde dann auch so durchgeführt, diesen Prozess in drei Teile einzuteilen. Grundsätzlich gab es einmal eine Vorbereitungsphase, wo über das Wie diskutiert wurde, wer einzubinden ist, wie die Zielsetzungen verlaufen. Dann ging es in die Erstellungsphase hinein, wo wir uns mit den Zahlen intensiv auseinandergesetzt haben. Also das war die Erstellung der Strategie. Und gleich von Beginn an, Ziel dieser Strategie war es ja nicht, am Schluss ein schönes Buch oder Papier in Händen zu haben, das dann vielleicht in den Schubladen verstaubt, sondern wir wollten ja auch Wege aufzeigen, wie wir das in der Region am besten umsetzen können. Und insofern ist es in diese drei Phasen eingeteilt gewesen. Und den Beginn, wie das Netzwerk gestanden ist, die Zielsetzungen klar war, wurde sofort einmal mit einer Potenzialanalyse begonnen, um einmal zu wissen, wie denn überhaupt der aktuelle Energieverbrauch in der Region aussieht. Und dann aufbauend auf diesen Energieverbrauch, wohin sich dieser bis 2040 entwickeln wird. Und die Frage, wie wir dann diesen Energiebedarf wirklich auch selber abdecken können, sozusagen den Sollbedarf. Wichtig war dann auch vom Prozess zu klären, wie denn der grundsätzliche Investbedarf, wie hoch der ist. Und in weiterer Folge wurden dann Potenzialkarten entwickelt, um Instrumente zu haben, wo man sich grundsätzlich diese Flächen vorstellen kann. Aber grundsätzlich ist dieser Prozess in Schritten aufgebaut gewesen und das Ergebnis liegt nun vor.
Warum braucht es auch landwirtschaftliche Flächen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen?
Ja, und da sind wir jetzt schon wirklich mitten im Thema drinnen. Das war eine der Fragen, die wir uns zu Anfang gestellt haben. Braucht es überhaupt diese Flächen? Und da ist beim Ergebnis der Potenzialanalyse ganz klar herausgekommen, dass wir nur mit Photovoltaikflächen auf Dächern oder auf Parkplätzen nicht aus Auslagen finden. Und was auch ganz wichtig ist, diese Strategie, die erstellt wurde, ist keine reine Photovoltaik-Freiflächenstrategie, sondern der Bereich der Freiflächen ist in eine Gesamtenergiestrategie eingebettet. Und man muss nur wissen, wie wir uns den aktuellen Gesamtenergieverbrauch angesehen haben, der in der Region bei ca. 1500 Gigawattstunden liegt, ist es das Ziel bis 2040. Das ist ja das Ziel, wo wir in Österreich klimaneutral sein wollen. Also wir haben nicht das Ziel 2030 betrachtet, sondern 2040. Da wollen wir versuchen, in der Region den Gesamtenergieverbrauch etwas zu reduzieren auf gut 1300 Gigawattstunden aufgrund Effizienzmaßnahmen etc. Wir hoffen, dass das gelingt. Aber was im Bereich Strom und bei der PV-Strategie ging es ja vor allem um das Thema der Elektrizität, da sehen wir, dass es aller Voraussicht nach zu einer Verdoppelung des Gesamtstrombedarfs bis 2040 kommen wird. Aktuell liegt der Gesamtstrombedarf bei ca. 250 Gigawattstunden und wenn wir das verdoppeln, sind wir bei knapp 500 Gigawattstunden. Und dann war auch zu entscheiden intern, ob sich ländliche Regionen, sozusagen die Region Freistadt, vorstellen kann, auch urbane Räume mit Strom mitzuversorgen. Nicht wird es notwendig sein, wenn wir die Stahlerzeugung grüner machen wollen, wenn wir auf Elektromobilität setzen, wenn auch im Wärmebereich es Richtung Strom geht, aufgrund der Nutzung oder aufgrund der Installation zahlreicher Wärmepumpen. So hat sich die Region entschieden, einen Anteil von 200 Gigawattstunden auch mit einzuplanen, um den urbanen Raum, den Bereich Linz, mitzuversorgen. Und wenn man dann das Gesamtbild sieht, dieser Bedarf ungefähr bei 700 Gigawattstunden liegt, dann war eben der nächste Bereich zu klären, mit welchen Technologien, mit welchen regionalen erneuerbaren Potenzialen können wir das erreichen. Und jetzt ist die Region Freistadt dank vieler Initiativen im Bereich Photovoltaik schon sehr weit fortgeschritten. Circa 350.000 Quadratmeter Dachflächen sind jetzt bereits mit PV bestückt. Das entspricht circa 60 Megawatt, also sehr, sehr viel. Und die Fachleute, die wir auch beigezogen haben, aber auch die Literatur, sagt uns, wir werden hier noch eine Verdoppelung schaffen. Wir werden hier noch 300 bis 400.000 Quadratmeter zubauen können. Und dann sind wir bei circa 120 Megawatt Photovoltaik, die hier installiert sind. Und mit dieser Menge können wir zwar sehr viel abdecken. Und wie viel Bedarf dann an Freiflächen übrig bleibt, hängt von denen ab, wie es in der Region gelingt, auch noch auf die anderen Technologien zu setzen. Jetzt ist es so, dass der Bezirk Freistadt ein sehr waldreicher Standort ist. Die Hälfte des Bezirkes ist mit Wald bedeckt. Es gibt bereits in jeder Gemeinde 1 bis 2 Biomasse-Heizwerke. Wir sind gerade vor kurzem mit einem Bus unterwegs gewesen, mit den Heizwerkbetreibern und haben uns wirklich Vorzeigebeispiele im Bereich Holzverstromung angesehen, um auch diese Potenziale zu nutzen, sozusagen auch aus der Biomasse Strom zu erzeugen. Es gibt natürlich auch Potenziale im Bereich Biogas, im Bereich Pflanzenöl und wo die Region doch auch Potenziale hat, das ist der Bereich Windenergie. Das sind drei Standorte, die aktuell diskutiert werden. Und abhängig von dem, wie es gelingt, auch den Bereich Windenergie auszubauen, und das hängt natürlich von mehreren Faktoren, hauptsächlich von politischen, des Fragen des Naturschutzes ab, wird dann ein Delta an Photovoltaik-Freiflächen übrig bleiben, und das wird irgendwo zwischen 400 und 600 Hektar, also vielleicht ungefähr bei 500 Hektar liegen, zusätzlich zu den Potenzialen, die wir im Dachbereich haben. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, das ist ja unrealistisch, da muss ich Ihnen sagen, beim ersten Hinsehen vielleicht schon, weil natürlich der erneuerbare Ausbau ganz eng mit der Ausbau der Netzinfrastruktur zusammenhängt. Aber wenn wir 10, 20 oder 30 Jahre nach vorne sehen, dann wird es dieses Potenzial brauchen. Und die Frage ist eben, wie man dann diese Verteilung in der Region gut machen kann. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, wir werden diese landwirtschaftlichen Flächen brauchen, um eine Selbstversorgung mit Energie auf Basis Erneuerbarer zu schaffen.
Norbert, soweit ich weiß, gibt es einzelne Potenzialkarten, die für die Gemeinde entwickelt wurden. Wie wurde bei der Erstellung vorgegangen?
Das stimmt, es gibt Potenzialkarten, die jetzt für jede Gemeinde vorliegen. Und im Zuge des Planungsprozesses wurden Kartendarstellungen von grundsätzlich für Photovoltaik-Freiflächenanlagen geeigneten Flächen erstellt. Als Werkzeug dienten da die Planungsinstrumente, die es von den Gemeinden gibt, das heißt bestehende Flächenwidmungspläne, Ortsentwicklungskonzepte, also Geoinformationssysteme. Und grundsätzlich wurden die Vorgaben des oberösterreichischen Kriterienkataloges berücksichtigt und auch noch weitere regionale Vorgaben entwickelt, und es wurde ein Ausschlussverfahren dargestellt. Grundsätzlich ist es so, dass dabei der Bezirk in drei Regionen eingeteilt wurde, in den Bereich 1a entlang der S10 bzw. der bestehenden Umspannwerke und dann den Bereich Nord und Süd. Das war gar keine einfache Herangehensweise, weil es ja solche Intentionen auch in anderen Bundesländern schon gegeben hat. Und die Erfahrung aus anderen Bundesländern ist die, wenn man die Kartendarstellungen relativ eng macht, das heißt wenige Flächen ausweist, dann kommt es sofort zum Anstieg des Bachpreises oder der kolportierten Bachpreise, weil man weiß, dort in der Nähe oder dort werden die ersten Widmungen stattfinden. Das wollten wir bewusst nicht machen, aber wir haben sozusagen ein Ausschlussverfahren vorgenommen. Der erste Bereich war der, dass wir mal versucht haben, wo ist überhaupt die Netzinfrastruktur, weil wie schon erwähnt, ja, Umspannwerke, Trafostationen wesentliche Bestandteile der Energiewende sind, um hier einmal einen Überblick zu schaffen. Der nächste Bereich war der, dass wir natürlich versucht haben, gewisse Bereiche auszusparen. Da war es mal so, dass mal die ganzen Waldflächen weggekommen sind. Dass es ganz klar ist, dass 30 Meter in der Nähe von Wäldern auch keine PV-Anlage errichtet werden kann. Wenn ein Sturm ist und ein Baum fällt um, dann darf der natürlich die Anlage nicht beschädigen. Es wurde auf die Siedlungsgebiete Rücksicht genommen, dass man von Siedlungsgebieten wegrückt. Es wurde auf Naturschutzgebiete Rücksicht genommen, Natura 2000 Gebiete etc., dass dann ganz vorsichtig und sensibel vorgegangen wurde. Und was auch sehr, sehr wichtig war, war der Bereich der Bodenbeschaffenheit. Ziel der Region ist es ja nicht, die besten Böden und auch vom Land Oberösterreich zu bebauen, sondern damit bedacht vorzugehen. Jetzt gibt es eigene Karten, wo man sieht, von der Bodenbonität 1 bis 5, 1 ist der schlechtere Boden, 5 ist der bessere Boden, nach den Funktionserfüllungsgraden vorzugehen. Und unsere Idee war die, auf 5er-Böden und 4er-Böden, die wirklich die fruchtbarsten Böden sind, die es sich in der Region nicht viel gibt, aber die haben wir grundsätzlich einmal ausgeschlossen, dass man wirklich dem Argument, man würde nur die besten Böden verbauen, dass man dem einmal einhergeht. Und dann war die Vorgangsweise, auf 1er, 2er und 3er Böden kann man sich das grundsätzlich vorstellen, aber diese Anlagen müssen natürlich als Doppelnutzungsanlagen, als A-Gruppe V-Anlagen berücksichtigt werden. Aber all diese Überlegungen, Ausschluss von Waldflächen, von Naturschutzgebieten etc., wurden berücksichtigt und schlussendlich ist dann für jede Gemeinde eine Karte von grundsätzlich möglichen Flächen übrig geblieben. Und die liegen jetzt vor, wurden auch den Gemeinden übermittelt. Natürlich muss jetzt auf Gemeindeebene da noch weitergearbeitet werden, weil das einmal die Regionsbetrachtung ist. Aber grundsätzlich wurden die 100.000 Hektar Fläche, die es im Bezirk Freistadt gibt, auf 15% reduziert, auf 15.000 Hektar. Sie sehen, da ist sicherlich genug Potenzial vorhanden, um diese kolportierten 500 Hektar, von denen wir gesprochen haben, da unterzubringen.
Wie kann auf eine faire Verteilung der Anlagen in der Region geachtet werden? Oder wird nur entlang der bestehenden Umspannwerke ausgebaut werden?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die uns von Beginn an intensiv beschäftigt hat. Und den Bürgermeistern war das wirklich ein sehr großes Anliegen, dass wir hier eine faire Verteilung in der Region zustande zu bringen, weil es ja auch um die Akzeptanz von diesen Energieanlagen geht. Es ist ja nicht so, dass die allen so gut gefallen. Wie ich erwähnt habe, dafür sind eben Beteiligungsmodelle sehr, sehr wichtig. Und eben natürlich wird es wahrscheinlich in der Praxis so sein, dass entlang der bestehenden Umspannwerke erste Anlagen entstehen, noch nicht, weil es da auch wirtschaftlich leichter zu betreiben ist. Aber es wurde ein Freiflächenaufteilungsschlüssel entwickelt, der wirklich verschiedenste Parameter vorsieht. Und zwar wurde darauf geachtet, wie sich der Gesamtstromverbrauch in den Gemeinden entwickelt. Wo ist er jetzt? Wo geht er hin? Und dann wurde geschaut, einen gewissen Prozentsatz will man davon mit Freiflächen abdecken. Es wurde auf Bevölkerungsdichte geschaut. Und was auch ganz entscheidend ist, wie viele offene Kulturlandschaften gibt es denn in der Gemeinde? Jetzt kann es sein, dass eine Gemeinde über sehr viele Flächen verfügt. Wenn aber diese zu 75% oder 80% mit Wald bedeckt ist, dann bleiben gar nicht viele offene Kulturlandschaften übrig. Das heißt, man hat sich auch das Verhältnis der offenen Kulturlandschaften angeschaut und diese in ein Verhältnis mit den grundsätzlichen Eignungszonen gebraucht. Und dann haben wir definiert, dass wir gesagt haben, ein gewisser Bereich soll für Photovoltaik-Freiflächen übrig sein, aber der Anteil an den Eignungszonen soll nicht über 5% liegen, beziehungsweise der Anteil an der offenen Kulturlandschaft soll nicht über 1% in der Gemeinde drüber sein. Und darum gibt es eben diese drei Zonen. Und darum ist es zum Beispiel so, dass in den Gemeinden, wo größere Energieverbräuche sind, zum Beispiel die Stadt Freistadt, circa auch 8000 Einwohner, großer Energieverbrauch, aber wenig Fläche. Dort würden wir es nie schaffen, dass wir 50% des zukünftigen Strombedarfs über Freiflächen abdecken. Und da haben wir dann sozusagen diesen Riegel eingeschoben, wo wir gesagt haben, nicht mehr als 1% der offenen Kulturlandschaft oder 5% der grundsätzlichen Eignungszonen, da wurde dann reduziert. Und so ist ein fairer Aufteilungsschlüssel entstanden, der jetzt den Gemeinden wirklich eine Sicherheit gibt oder eine Orientierung gibt, dass nicht in einer Gemeinde 50 Hektar und in der anderen nur 5 errichtet werden, sondern das orientiert sich an diesen Parametern, die ich erwähnt habe. Und speziell der Bereich der Mitversorgung der urbanen Räume wurde auf die Gemeinden oder in die Zonen eher verschoben, 2a und 2b, wo es eben wirklich eine größere Anzahl an offenen Kulturlandschaften gibt. Das ist ein Kernelement dieser BV-Strategie und bildet eine Planungsgrundlage, eine längerfristige Planungsgrundlage für die Gemeinden.
Es wurde auch ein regionaler Kriterienkatalog entwickelt. Worum geht es dabei?
Naja, das ist auch ein Thema, warum wurde ein Kriterienkatalog entwickelt? Es gibt ja grundsätzlich einen Kriterienkatalog vom Land Oberösterreich, den man sich auch genau angesehen hat. Und diese beiden Instrumente spielen auch sehr gut zusammen. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir hier in der Region eine Regulierungswut haben oder hätten, sondern wir haben uns wirklich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Und grundsätzlich ist es so, der Kriterienkatalog soll bei der Beurteilung und Auswahl von in den ausgewiesenen Flächen oder Zonen befindlichen Projektanfragen dienen. Und er ist grundsätzlich in 7 Themenbereiche unterteilt, neben den Vorgaben zur Standortauswahl, der Ausgestaltung der Anlagen und den Anforderungen an das Ökologiekonzept, das Nutzungskonzept, sind auch Anforderungen an das Landschaftsbild im Kriterienkatalog abgebildet. Es geht um sozioökonomische Anforderungen, Und es gibt auch eine Ausführung zu einer Sensibilitätsprüfung, aber da möchte ich jetzt im Detail vielleicht noch drauf eingehen. Zum Thema Standortauswahl habe ich ja schon erwähnt, wie wir hier uns das mit den Potenzialkarten vorstellen. Also das ist mal wichtig, dass nach diesen Ausschlusskriterien vorgegangen wurde und dass Standorte sozusagen nur berücksichtigt werden, die grundsätzlich in diesen Potenzialkarten drinnen sind. Dann der zweite Bereich ist der Bereich der Ausgestaltung der Anlagen. Also wenn man sich über die Standorte einig ist, dort kann man es sich vorstellen, gibt sozusagen gewisse Vorgaben zum Thema Ausgestaltung der Anlagen. Da ist schon mal einmal sehr wichtig, wie groß können solche Anlagen sein? Und da ist intensiv diskutiert worden, weil es natürlich einerseits um das Landschaftsbild geht, andererseits ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit wichtig bei solchen Anlagen. Und grundsätzlich haben wir uns dazu verständigt, dass die maximale Anlagengröße bei circa 10 Hektar liegt. Das ist ja sehr, sehr viel. Aber ab dem dritten Hektar sind diese Anlagen zu unterteilen durch Landschaftselemente, durch andere Aufstellungssysteme, um hier diese Anlagen den vorherrschenden Landschaftsbild anzupassen. Das ist mal eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. In dieser Ausgestaltung der Anlagen geht es auch darum, dass die Module, dass die gut über die Fläche verteilt sind, dass 50%, maximal 50% der Widmungsfläche von Modulen überschirmt sein dürfen, dass es einen bestimmten Abstand vom Boden zu der Modulkante gibt, dass ein Einfriedungskonzept vorgelegt wird. Aber was ganz wichtig ist in diesem Kriterienkatalog, dass auch dafür daran gedacht wird, wie geht's denn weiter, wenn die Anlagen einmal in die Jahre gekommen sind. Das ist im Kriterienkatalog geregelt und das muss dann auch in einem Raumordnungsvertrag Niederschlag finden. Es muss dafür gewährt sein, dass nach einer gewissen Zeit die rückstandslose Rückbarkeit der Anlage festgeschrieben ist und dass es natürlich auch ein Sicherheitskonzept gibt. Der dritte Bereich, der im Kriterienkatalog geregelt ist, ist das Thema die Anforderungen an das Ökologiekonzept oder an das landwirtschaftliche Nutzungskonzept, weil es sehr wichtig ist, aus der Erfahrung, dass die Flächen neben der Energieversorgung auch der landwirtschaftlichen Grundversorgung dienen. Und da ist es so, dass es im Prinzip die Möglichkeit gibt, diese Flächen entweder als reine Biodiversitätsflächen zu betreiben. Das ist genau geregelt, was man darunter versteht. Oder der zweite Bereich ist, also die zweite Möglichkeit der Doppelnutzung ist wirklich, dass man die mit einer ortsüblichen landwirtschaftlichen Nutzung versieht. Das heißt, Anlagenbetreiber haben ein Nutzungskonzept zu erstellen, einen Nutzungsplan zu erstellen. Das soll keine Alibi-Landwirtschaft sein, dass jetzt auf einem Hektar zwei Schafe herumlaufen und das ist dann schon das Nutzungskonzept gewesen, sondern das muss schon zur Region passen, das muss schon dazu passen, dass das nicht eine Augauswischerei ist. Das ist dieser Bereich. Dann gibt's auch noch einen gewissen Bereich, wo es darum geht, Anforderungen an das Landschaftsbild, an die Sichtbarkeit, sozusagen Durchführung einer Sichtbarkeitsanalyse. Das ist zum Teil ja auch schon direkt als Vorgabe im Genehmigungsverfahren drinnen, aber sozusagen diese Anlagen sollen auch in das Landschaftsbild natürlich passen. Und der fünfte Punkt, ein wesentlicher Punkt des Kriterienkataloges ist der sozioökonomische Anforderungen. Was heißt denn das? Das heißt, es sollen oder die Betreiber sind angehalten, finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten für Bürgerinnen zu schaffen, dass nicht nur ein paar wenige von diesen Anlagen profitieren, sondern dass es Möglichkeiten gibt, dass man sich da finanziell beteiligen kann. Es ist aber nicht so, dass jeder Geld zur Verfügung hat, um sich zu beteiligen. Drum ist die zweite Vorgabe zum Thema sozioökonomische Anforderungen, dass es eine langfristige Strombezugsmöglichkeit von diesen Anlagen für Bürger geben muss. Ob das in der Form von erneuerbaren Energiegemeinschaften passiert oder ob Betreiber zum Beispiel ein Bürgerstrommodell anbieten, sei dahingestellt. Aber wichtig ist, dass bevor die Anlage gewidmet wird, bevor die Anlage gebaut wird, diese Rahmenbedingungen geklärt sind und diese in einen Raumordnungsvertrag niedergeschrieben sind, sodass hier gute Planungssicherheit besteht und dass im Nachhinein nicht die Leute sagen, was hat sie, haben sich da die Entscheidungsträger dabei gedacht. Und damit wir zum Schluss kommen, war das Thema Pachtpreise auch eine große Diskussion in den Gremien, wo hier diskutiert wurde, speziell die Vertreter der Landwirtschaftskammer, die sich hier sehr intensiv eingebracht haben, wo ich ihnen auch sehr dankbar bin, haben dieses Thema sehr intensiv diskutiert. Es ist ja grundsätzlich so, wenn Flächen von Landwirten gepachtet werden, dann gibt es da einen Pachtpreis. Aber es ist nicht so, dass hier ein Mindest- oder ein maximaler Pachtpreis vorgeschrieben würde. Das ist rechtlich gar nicht so einfach. Man würde hier in das Privatrecht eingreifen. Das wird auf jeden Fall nicht gemacht. Aber was wichtig ist, dass vor Widmungen bei solchen Flächen eine Sensibilitätsprüfung gemacht wird, ob keine persönlichen Schicksalsschläge dranhängen, weil es ja so ist, dass aufgrund der Umstrukturierung im landwirtschaftlichen Bereich viele Flächen jetzt verpachtet sind, Landwirte in einen Stall investiert haben, da natürlich eine gewisse Planungssicherheit wichtig ist. Wenn aber jetzt irgendwer daherkommt und das 5- oder 10- oder 20-fache am Bach bietet, kann es leicht sein, dass diese Flächen weggenommen werden aus der landwirtschaftlichen Produktion. Und damit das mit Bedacht funktioniert, damit wirklich da auf die einzelnen Familienverhältnisse geschaut wird, soll es eine Sensibilitätsprüfung geben, die sich das nochmal genau ansieht, bevor Widmungen stattfinden. Und last but not least haben wir uns auch das Thema Definition von Eigenverbrauchsanlagen für Betriebe und Landwirte sehr, sehr gut angesehen. Wie ich ja schon versucht habe zu erwähnen, das Nadelöhr bei dem ganzen Ausbau ist ja die aktuelle Netzinfrastruktur. Es gibt ja nur beschränkte Kapazitäten für den Ausbau. Und da war es der Region sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass nicht ersten Schnellen die Kapazitäten überlassen werden, sondern dass das vielleicht gemeinschaftlich bewirtschaftet wird. Und darum ist es so, dass definiert wurde, was man unter einer Eigenverbrauchsanlage für Betriebe und für Landwirte versteht, um hier eine klare Vorgangsweise zu schaffen.
Um im Vorfeld von Widmungen Klarheit über Details zur Anlagenkonzeption, Beteiligungsmodelle, Betreibern etc. zu haben, wurde ein Raumordnungsvertrag ausgearbeitet. Kennt man das auch aus anderen Flächenbewirtschaftungen?
Ja, natürlich. Das ist nichts Neues und das kennt man auch schon aus der Flächenbewirtschaftung beim ganz normalen Hausbau oder im Wohnbau, wo zwischen Grundstückseigentümer, Betreiber und Gemeinden sogenannte Baulandsicherungsverträge abgeschlossen werden. Das passiert vor der Widmung und man schaut einfach, dass man dann sicherstellt, dass es dann in weiterer Folge zu keinen Überraschungen kommt. Und das Gleiche ist auch mit Raumordnungsverträgen geplant oder gedacht. Die wurden entwickelt, um wirklich sicherzustellen, dass die Errichtung der Betrieb von Photovoltaikanlagen auf den umzuwidmeten Flächen die Herstellung einer nachhaltigen Umwelt- und raumverträglichen Anlagengestaltung, so wie ich es vorhin erwähnt habe im Kriterienkatalog, sowie die bestmögliche Integration in das Landschaftsbild, die sozioökonomischen Faktoren, dass das wirklich schon geregelt ist. Und dieser Vertrag wird zwischen einer Gemeinde, einem Grundstückseigentümer und einem Anlagenbetreiber abgeschlossen. Der Vertrag begründet aber nur keinen Rechtsanspruch auf die Umwidmung, aber ist grundsätzlich nichts Neues.
Jetzt hast du schon ein paar Mal das Thema Netzinfrastruktur angesprochen. Wie sieht da der Iststand aus?
Ja, wie sieht der Iststand wirklich aus? Ich kann sagen, dass wir im Zuge dieser Strategie, glaube ich, 8 bis 10 Treffen mit den Netzbetreibern entweder vor Ort in deren Büros gehabt haben oder es Online-Meetings gegeben hat. Und wir haben uns hier auch angenähert. Es ist ja so, die Netzbetreiber haben ja keine einfache Situation, weil solange alles funktioniert, schert man sich drum, dann ist es okay, aber sobald irgendein Problem auftaucht, dann jammern wir, dass das Netz nicht funktioniert. Und jetzt ist es so, wo man auch dazu sagen muss, dieser Ausbau der erneuerbaren Energie ist unweigerlich mit dem Ausbau der Netze verbunden. Das ist ja nicht so, dass jeder da damit so eine Freude hat und wenn solche Projekte angegangen werden, gibt es immer sofort Blockaden oder Unverständnis und es muss klar sein, Der erneuerbare Ausbau und der Netzausbau sind den Player und wir müssen hier ein gegenseitiges Verständnis aufbauen, um hier Schritte zu setzen. Und der Hintergrund der Strategie war ja auch der, wirklich den Netzbetreibern zu signalisieren, in welche Richtung es geht, vielleicht diese Anlagen wirklich gemeinsam zu bewirtschaften, um den Netzbetreibern zu signalisieren, dass es eine Planungssicherheit gibt. Und der aktuelle Stand ist der, es gibt in der Region 3 Umspannwerke. Da ist eines in Frinsdorf in der Gemeinde Wartberg. Direkt in Freistadt gibt es ein Umspannwerk und direkt in Rheinbach gibt es ein Umspannwerk. Und die Netzbetreiber sind angehalten, jetzt vierteljährlich bekannt zu geben, wie viel frei verfügbare Kapazitäten es für den erneuerbaren Ausbau noch gibt, beziehungsweise wie viele durch Netzanfragen blockiert sind. Und diese schwanken von Quartal zu Quartal, weil wenn man zum Beispiel um ein Energieprojekt ansucht, dann gibt es normalerweise, so wenn es eine Einspeisemöglichkeit gibt, bekommt man einen Zählpunkt. Und dann hat man die Möglichkeit, innerhalb von einem Jahr diese Anlage zu errichten. Jetzt ist es aber oft so, dass dann diese Anlagen nicht errichtet werden. Drum schwanken diese Zahlen immer etwas hin und her und sie sind auch veröffentlicht und da kann jeder sehr gut einsehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel mit Stand 27. März 23, April 23, das ist in der Strategie abgebildet, in Summe 12 Megawatt Kapazitäten gegeben hat. Jetzt sind sie ein bisschen höher und das ist nicht sehr, sehr viel. Und die regionalen Netzbetreiber sind ja auch angehalten und wir haben eben hier zusammengearbeitet, immer ihre Planungen in den oberösterreichischen Stromnetzmasterplan zu integrieren. Und dieser für 2032 wurde auch vor kurzem bekannt gegeben. Und der ist wieder in ein Bundeskonzept eingebettet. Aber wie wir wissen jetzt aus den Planungen der Netzbetreiber, dass zum Beispiel am Standort Frinsdorf aktuell ausgebaut wird. Dort wird jetzt das Umspannwerk erweitert, um mehr Kapazitäten zu bekommen. Wir wissen, dass die Stromversorgung im Mühlviertel und Rohrbach nach Langbruck Richtung Bad Lernfelden, dass da ausgebaut werden soll, dass die Stromversorgung von Rheinbach nach Langbruck, also von unserer Region in den Bereich Bad Lernfelden, Bezirk Rohrbach, ausgebaut werden soll, dass es Überlegungen gibt, im Baumgartenberg, das ist der Bereich Mühlviertel-Ost, auszubauen, zu erweitern. Frinsdorf habe ich schon erwähnt. Aber auch, dass im Bereich Rohrbach ein Umspannwerk, im Bereich Rheinbach das Umspannwerk ausgebaut werden soll, beziehungsweise es auch Überlegungen gibt im Bereich Sandl, beziehungsweise im Bereich Bierbach und Parzell, zwei weitere Umspannwerke zu errichten, um hier den gestiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen. Wie gesagt, das ist ein sehr komplexer Vorgang und wie gesagt, die Netzbetreiber brauchen natürlich auch Planungssicherheit. Das Ganze ist ja auch mit immensen Kosten verbunden. Man braucht nur zu berücksichtigen, dass der Ausbau eines Umspannwerkes irgendwo zwischen 10 und 12 Millionen kostet und je nachdem, welche Trafostationen dann noch dazukommen, können sich diese Werte natürlich erweitern. Also hier geht es um sehr, sehr große Investitionen, neben dem erneuerbaren Ausbau, auch im Netzausbau. Aber ich kann schon sagen, dass innerhalb dieser Zeit ein großes Verständnis zwischen der Region und den Netzbetreibern entstanden ist. Und muss man einfach schauen, dass man wirklich in die Umsetzung kommt und dass man Schritt für Schritt, Projekt für Projekt realisiert.
Nach der Vorstellung der Ergebnisse der zwei Bürgermeisterkonferenzen hat es im November noch zwei Infoveranstaltungen für die Gemeinderäte gegeben. Wie war der Besuch, das Echo auf die Strategie bzw. das ausgearbeitete Genossenschaftsmodell? Wie geht es weiter?
Sie haben völlig recht, dass es im November zwei Veranstaltungen für die Gemeinderäte gegeben hat, weil es ja schlussendlich die Gemeinderäte sind, die über Widmungen etc. entscheiden müssen. Und es hat davor einmal eine Ergebnispräsentation der Zwischenergebnisse gegeben und im November wurde jetzt zusammen der Letztstand der PV-Strategie vorgestellt und auch das Genossenschaftsmodell, mit dem wir uns intensiv auseinandergesetzt haben, das eine gemeinsame Bewirtschaftung der Flächen ermöglichen würde. Dieses Thema wurde auch wie Sie schon erwähnt haben, bei zwei Bürgermeisterkonferenzen im Vorfeld behandelt. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, es ist gelungen, Verständnis für die Thematik aufzubauen. Wir haben die Ergebnisse gut rübergebracht. Es konnten die Fragen gut beantwortet werden. Es hat Verständnisfragen gegeben. Es hat Anregungen gegeben. Und jetzt ist es so, dass wirklich die Zeit der Beratungsphase auf den Gemeinden ist, mit dem Ziel, dass man die Strategie bestehend aus den Potenzialkarten, aus dem Kriterienkatalog, dem Freiflächenaufteilungsschlüssel, aus dem Raumordnungsvertrag, dass man das einmal als unter Dach und Fach kriegt, dass das eben die Planungsbasis bildet. Und was auch sehr schön war bei diesen Veranstaltungen, es waren ja auch die eingebundenen Fachleute, großteils vor Ort. Es wurde schon signalisiert oder demonstriert, dass man das Ganze nicht aus Jux und Dollerei gemacht haben, sondern dass man sich sehr, sehr viel überlegt hat und wie wir jetzt wirklich gute Planungsgrundlagen haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass jetzt den Gemeinden die Potenzialkarten übermittelt wurden. Die Strategie, die ja in ein Kompendium gebunden ist, wurde auch den Gemeinden übermittelt. Es werden jetzt Umweltausschusssitzungen stattfinden. Ziel der Region ist es, dass im ersten Quartal diese ganze Planungsgrundlage, dass die in den Gemeinden beschlossen wird. Und bezüglich des Umsetzungsmodells ist es so, dass dort und da noch nachgebessert werden muss, dass man sich das im Detail noch ansehen wird, um auch hier noch Klarheit zu gewinnen.
Damit die größtmögliche Wertschöpfung in die Region gebracht oder gehalten werden kann, möglichst viele BürgerInnen, Landwirtinnen, Unternehmerinnen und Kommunen an der regionalen Energiewende teilhaben können, wurden unterschiedliche Finanzierungs-, Beteiligungs- und Betreibermodelle aufgezeigt und diskutiert bzw. zur Umsetzung empfohlen. Wie ist da der Stand?
Das ist eine sehr gute Frage und mit diesem Thema haben wir uns auch intensiv auseinandergesetzt und die Region verfügt da diesbezüglich über schon sehr viel Erfahrung. Die Gemeinden der Region haben sich vor 20 Jahren zu Incova zusammengeschlossen, um in der Flächenbewirtschaftung von Betriebsflächen eine faire Verteilung beziehungsweise eine faire Verteilung oder Aufteilung der Geldmittel zu erreichen. Da wird nicht in jeder Gemeinde gewidmet, sondern man hat sich zusammengeschlossen und macht das mit Bedacht. Ähnliche Überlegungen gibt es jetzt im Energiebereich. Und die erste Auseinandersetzung, die wir gemacht haben, war das, dass wir versucht haben, uns mit dem Thema Regionalfonds auseinanderzusetzen, um sozusagen Finanzierungen oder Geldmittel für diese Anlagen aufzutreiben über einen Regionalfonds. Da sind wir aber relativ schnell draufgekommen, dass es extrem aufwendig ist, so einen Fonds zu betreiben und das wirklich nur dann Sinn hat, wenn innerhalb kürzester Zeit extrem große Geldmengen benötigt werden. Aber das Thema wurde intensiv in den Bürgermeisterkonferenzen diskutiert. Und wie ich es ja schon vorhin erwähnt habe, ist es speziell aufgrund der geringen Netzkapazitäten sehr, sehr schwierig, wenn man denn die ersten Flächen überlässt. Sind das ein paar Landwirte, ein paar Investoren oder macht es nicht Sinn, diese Anlagen selbst gemeinsam zu betreiben? Und darin wurden wir auch in einem Gutachten unseres Rechtsanwaltes bestätigt, dass er gesagt hat oder festgehalten hat, in der Phase, wo die Netzkapazitäten so sind, wie sie jetzt sind, ist es so, dass sich die Region zusammenschließen kann, weil die Region selbst am besten weiß, wie sie zum Wohle ihrer Bürgerinnen, Unternehmer und Landwirtinnen am besten eine faire Verteilung macht. Und wir sind dann relativ schnell zur Erkenntnis gekommen, dass die Bewirtschaftung dieser Flächen über ein Genossenschaftsmodell, wo sich jeder beteiligen kann, wahrscheinlich am fairsten wäre, mit verschiedensten Beteiligungsmodellen, aber grundsätzlich, wo jeder dabei sein kann. Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten, auf die man aufpassen muss, damit das was werden kann, damit das auch den politischen Rückhalt hat, braucht es Detailüberlegungen, braucht es eine gewisse Geduld. Auf der anderen Seite sollen Anlagen errichtet werden, relativ rasch. Das sind diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit denen wir es zu tun haben. Darum jetzt der Bereich, wo zumindest einmal die Strategie mit den ganzen Planungsinstrumenten beschlossen wird. Und Ziel ist es jetzt in den nächsten Monaten, innerhalb eines halben Jahres, das Genossenschaftsmodell wirklich im Detail auszuarbeiten, wo dann jeder sieht, welchen Nutzen er davon hat, egal ob das ein Bürger ist, ob das die Gemeinde ist, wo die Vorteile liegen. Und dieses Modell wird jetzt sozusagen weiter im Detail ausgearbeitet, wird dann zur Diskussion stehen und Mitte 2024 soll dann feststellen, ob es auch zur Umsetzung kommt.
Liebe Zuhörerinnen, bei mir im Interview war Norbert Miesenberger von dem Verein Energiebezirk Freistadt. Danke fürs Kommen.
Bitte gerne.
Mein Name ist Michael Nandler und für alle, die nicht die gesamte Stunde dabei waren, ist die heutige Radiosendung auf der Website des Energiebezirks Freistadt auf www.energiebezirk.at unter Sammlung und Podcast zum Nachhören hochgeladen. Natürlich noch ein herzliches Danke fürs bis zum Schluss dranbleiben und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal bei der Sendung Energiegeladen, der Radiosendung des Energiebezirks Freistadt. Übrigens, die ausgearbeitete Photovoltaik-Freiflächenstrategie ist auch auf der EBF-Website aufrufbar.